Ja, guten Tag zusammen. Sie hören es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen ruiniert. Nachdem das Wetter am Wochenende nicht mehr ganz so warm war wie letzte Woche, war ich offensichtlich etwas zu dünn bekleidet am See. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, dass die Stimme durchhält. Ich lutsche nebenher so ein Bonbon. Schauen wir mal. Wie weit waren wir gekommen? Wir hatten uns letzte Woche begonnen, dann intensiver uns mit SQL zu beschäftigen. Haben einiges an SQL-Funktionen schon gesehen. Ich hatte ja gesagt, wir werden im Rahmen der Vorlesung SQL nicht umfassend besprechen, alles andere als umfassend. So die einfacheren Dinge bis hin zu verschiedenen Join-Formulierungen hatten wir schon gesehen. Wir wollen heute noch ein paar andere Dinge ansprechen. Und dann weitergehen über die reine Anfragefunktionalität von SQL hinaus. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Okay. Dass man in SQL, anders als im Relationenmodell, im Lehrbuch sozusagen, es bei SQL-Tabellen gegebenenfalls zumindest auch mit Duplikaten zu tun haben kann, habe ich schon angesprochen, haben wir auch schon Beispiele gesehen. Hier sehen wir nochmal eins auf der Folie. Wenn wir einfach alle Categories und Exercise Numbers aus der Resultate-Tabelle uns so anzeigen lassen, wie es hier angegeben ist, also einfach mit Select Category und Exercise Number ohne Distinct, dann kriegen wir halt natürlich so viele Zeilen im Ergebnis, wie es Zeilen in der Input-Tabelle gibt, weil keine Duplikate entfernt werden. Und wenn mehr als ein Studierender, was ja die Regel sein sollte, eine bestimmte Aufgabe bearbeitet hat, dann kriegen wir eben entsprechend oft diese, in dem Beispiel jetzt Category und Exercise Number, angezeigt. Und wir wissen auch schon, wie man das beheben kann. Wir müssen halt Select Distinct hinschreiben. Also da steckt jetzt noch nichts Neues drin. Jetzt kommen wir auf an diese Folie, listet einfach so ein paar typische Fehlerquellen auf für SQL-Anfragen, die wir zum Teil aus der Korrektur ihrer Übungs- oder später auch Klausuraufgaben extrahiert haben, die zum Teil einfach sozusagen Folklore sind in der Datenbankwelt. Was sind so typische Fehler, die man machen kann? Auf ein paar Dinge bin ich schon eingegangen, will ich nicht mehr genauer machen. Also etwa Join-Bedingungen vergessen, da hatten wir ein konkretes Beispiel in der letzten Sitzung. Unnötige Joins, naja, da könnte man sich fragen, wieso sollte jemand auf die Idee kommen, Joins zu formulieren und Tabellen anzusprechen, die man vielleicht gar nicht braucht im Kontext einer bestimmten Anfrage. Das ist vielleicht nicht ein ganz so häufiger und schon gar kein Anfängerfehler. Das ist eher ein Problem, was dann entsteht, wenn Anfragen aus irgendeinem Interface automatisch generiert werden. Da könnte das sein, dass man unnötige Joins formuliert. Klar kann man die auch von Hand, ja, nur niemand macht sich unnötig viel Arbeit, wir sind ja alle faul. Von daher ist es nicht so wahrscheinlich, dass wir das an alle Nase lang machen. Anfragen, die dieselbe Tabelle mehrfach ansprechen und das auch brauchen, mit diesen sogenannten Self-Joins. Auch dafür hatten wir ein Beispiel, wer sind die direkten Untergebenen von Kim, King war das, glaube ich, das Beispiel, was wir da hatten. Die sind insofern ein bisschen sensibel, da sollten wir genauer hingucken, wenn wir so eine Anfrage formulieren, weil sich da eben schnell Fehler einschleichen. Wir wissen schon, dann brauchen wir auf jeden Fall diese Tupelvariablen, die SQL-Alias-Namen, damit wir die verschiedenen Exemplare oder die verschiedenen Occurrences dieser selben Attribute dann eindeutig zuordnen können, aus welcher Kopie in Anführungsstriche der Tabelle sollen die denn kommen. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Duplikate, die wir nicht haben wollten, kann sein, wir haben einfach das Distinct vergessen. Kann auch sein, wir haben die Anfrage so formuliert, dass einfach was anderes rauskommt als das, was wir haben wollen. Der letzte Punkt mit den unnötigen Distinct-Klauseln. Nach Lehrbuch-Interpretation des Relationenmodells kann es ja gar keine unnötigen Distinct-Klauseln geben. Also wenn wir sozusagen das, was das Lehrbuch uns über Relationenmodell und oder Algebra Relationenkalkül lehrt, wenn wir das in SQL umsetzen, dann müssten wir ja eigentlich, so habe ich ja auch gesagt, immer distinkt hinschreiben. Ja, weil die Lehrbuchinterpretation ja immer von duplikatfreien Mengen ausgeht. In welchem Sinne also unnötig? Naja, unnötig kann das höchstens deswegen sein, weil es nicht notwendig wäre, wenn die Anfrage ohnehin garantiert keine Duplikate erzeugt. Das ist beispielsweise immer dann der Fall, wenn wir eine Anfrage auf eine Tabelle betrachten, formulieren und in der Select-Klausel das Schlüsselattribut oder die Kombination der Schlüsselattribute enthalten ist. Dann kann es ja keine Duplikate geben, das ist ja gerade die Schlüsseleigenschaft. Dennoch ist es natürlich kein Fehler, wenn wir distinkt hinschreiben. Früher, heute ist das nicht mehr so stark ein Thema, früher gab es zumindest so die Programmierrichtlinie, distinkt nur dann hinzuschreiben, wenn man es auch wirklich braucht. Während, wenn wir wissen, wir mit scharfem Hinsehen sozusagen feststellen, es können gar keine Duplikate entstehen, dann schreiben wir es besser auch nicht hin. Warum? Naja, weil das Datenbanksystem vielleicht nicht so schlau ist wie wir und das nicht erkennt, dass gar keine Duplikate entstehen können. Und wenn das System das nicht erkennt und der Benutzer in der SQL-Anfrage aber Duplikatelimination fordert, dann wird das System einen Teilprozess dieser Anfrageauswertung generieren, der die Duplikate eliminiert. Wie macht man das? Haben wir schon mal drüber gesprochen. Naja, zum Beispiel, wir sortieren den Output und dann liegen die Duplikate alle hintereinander. Oder wir hashen das und dann liegen sie alle beisammen im gleichen Hash-Bucket. Jedenfalls durchaus kein trivialer Teilalgorithmus, Duplikate zu eliminieren. Wenn wir den laufen lassen, obwohl er gar nicht notwendig wäre, dann verschwenden wir sozusagen Verarbeitungszeit. Nun sind mittlerweile zumindest die meisten SQL-Anfrage-Optimierer in den meisten Fällen, ich sage das extra vorsichtig, schlau genug, das zu erkennen, ob Duplikate entstehen können oder nicht. Und dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ob wir jetzt distinkt hinschreiben, obwohl es gar nicht notwendig wäre. Manchmal, wir sind ja mitunter so ein bisschen gemein, manchmal formulieren wir Aufgaben in den Übungen oder auch in der Klausur, wo es dann heißt, sie sollen distinkt nur dann hinschreiben, wenn Duplikate auch entstehen können. Dann ist sozusagen eine Teilaufgabe, Sie sollen erstmal intellektuell überprüfen, können da überhaupt Duplikate entstehen und nur wenn die Antwort ja lautet, dann sollen Sie es auch hinschreiben. Aber sagen wir mal in der Praxis, ja, es kann sein, dass das immer noch mitunter ausgegeben wird, diese Programmierrichtlinie, aber sollte eigentlich nicht mehr so wichtig sein. Okay, hier steht oben drüber fortgeschrittene SQL-Query-Syntax. Naja, Syntax ist Syntax, so fortgeschritten oder kompliziert kann die nicht sein. Worum es mir geht, ist halt so ein bisschen Funktionalität von SQL, die über das, was wir bislang schon kennengelernt haben und was auch so mehr oder weniger direkt aus dieser, auch wenn wir es nur in der Übersicht behandelt haben, Relationenalgebra sich ableiten lässt, was es da noch so alles gibt in SQL. Und hier steht so ein Begriff oben drüber, Non-Monotonic Constructs, und die Folie ist so formuliert, als wissen Sie alle schon, was es ist. Das kommt aus der Zeit, als wir die Algebra vor SQL diskutiert haben. Das muss ich mal noch ein bisschen anpassen. Das ist aber alles nicht schlimm. Ich kann das einfach mal schnell nachschieben. Genau, das funktioniert. So, jetzt schreibe ich Ihnen einfach eine Definition hin. Dann machen wir nicht monoton, sondern wir definieren, was ist eine monotone Query Q. Okay, ich schreibe die Definition mal hin. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Anfrage Q, die in irgendeinem Datenbankzustand ausgeführt wird und da ein Resultat liefert. Und wir brauchen die gleiche Anfrage Q in einem anderen Datenbankzustand, die ein entsprechend potenziell zumindest anderes Resultat R2 liefert. Also DB1 und DB2 sind irgendwelche Datenbankzustände, heute und morgen oder jetzt und gleich. Und R1 und R2 sind die, ist der Output dieser Anfragen, wenn wir sie in dem jeweiligen Datenbankzustand laufen lassen. Und außerdem wollen wir vereinbaren, dass sich der Datenbankzustand 2 gerade durch Hinzufügen von irgendwelchen Daten aus dem Datenbankzustand 1 ergibt. Also im einfachsten Fall, wir haben irgendeine Tabelle mit, wie in unserem Beispiel, 4 Studenten und jetzt fügen wir einen 5. Studenten oder Studentin in diese Tabelle ein. Das könnte ein einfaches Beispiel sein, wie aus dem Datenbankzustand 1, wir haben aktuell 4 Studenten, jetzt ein Datenbankzustand 2, wir haben jetzt 5 Studenten und zwar dieselben 4 plus einen weiteren entstanden sein könnte. So, und dann sagen wir, Q heißt monoton, wenn Folgendes gilt. Ja, eigentlich habe ich das jetzt schon halb hier hingeschrieben. Stimmt das? Ja, eigentlich müsste es jetzt hier weitergehen. Also die Anfrage Q heißt monoton, wenn gilt, allgemein, falls der Datenbankzustand 1 gerade durch Hinzufügen von weiteren Daten aus dem Datenbankzustand 2 aus dem Hinzufügen zum Datenbankzustand 1 entstanden ist, dann ist auch zwingend R2 eine Obermenge von R1. Was soll das heißen? Also jetzt sehen Sie so ein Beispiel, wo wir ein bisschen mathematische Notation benutzen, um irgendwas aufzuschreiben, was eigentlich ganz einfach ist. Ganz einfach ausgedrückt heißt das, eine Anfrage Q ist genau dann oder ist dann monoton, genau dann, wenn gilt, wenn ich sie in einem größeren Datenbankzustand laufen lasse, dann produziert sie auch höchstens ein größeres Ergebnis. Okay? Also wenn ich frage, welche Studierenden haben die Übungsaufgabe, das Übungsblatt 2 vollständig bearbeitet? Und das frage ich heute und morgen wieder und morgen sind noch 2 neue Studierende hinzugekommen, dann wird das Ergebnis höchstens größer auf diese Anfrage. Wer hat das Übungsblatt 2 schon bearbeitet? Weil alle, die es heute schon bearbeitet haben und morgen noch da sind, die kommen natürlich morgen auch wieder raus. Ja, wer morgen nicht mehr da wäre, weil er sich exmatrikuliert, dann hätten wir einen anderen Datenbankzustand DB2 morgen, der nicht einfach nur durch Hinzufügen von Daten, sondern auch durch Löschen von Daten entstanden ist. Ja, und darüber sagt diese Definition nichts. Die sagt also nur, wann immer ich den Datenbankzustand nur verändere, indem ich neue Daten hinzufüge und dann dieselbe Anfrage laufen lasse, dann kriege ich auch mindestens alle Ergebnisse, die ich vorher hatte, wieder, vielleicht auch noch ein paar mehr. Okay, also das ist eine monotone Anfrage. Und eine nicht monotone ist natürlich eine, für die das nicht gilt. Also Beispiel, wenn ich frage, wer hat das Übungsblatt 2 noch nicht bearbeitet und ich frage das heute und ich frage das morgen wieder und morgen wurden jetzt durch Hinzufügen weitere Abgaben von Ihnen in der Datenbank registriert, dann habe ich so einen Datenbankzustand, der nur durch Hinzufügen von Daten aus dem alten entstanden ist. Aber die Antwort auf meine Frage enthält jetzt wahrscheinlich nicht mehr alle Ergebnisse, die sie heute enthalten hat, weil einige von Ihnen dieses Übungsblatt 2 in der Zwischenzeit im neuen Datenbankzustand bereits abgegeben haben. Okay, welche Rolle spielt das mit diesen monotonen Anfragen? Offensichtlich hängt diese Definition von der Anfrage Q ab. Ja, es gibt also sagt ja auch was, ob diese Anfrage monoton ist oder nicht. Es hängt also davon ab, wie ist diese Anfrage formuliert. Und zum Glück kann man das, wenn man jetzt zumindest wieder die Relationenalgebra betrachtet, die ja nur diese 5 Grundoperationen beinhaltet, dann kann man diese Frage, ist eine Query Q monoton, ja oder nein, ganz einfach beantworten. Und die Antwort lautet, wenn ich eine Algebra-Anfrage Q betrachte, die Anfrage auf die Grundoperationen zurückführe, also Joins durch ihre Definition ersetze und so weiter, falls da welche vorkamen, dann habe ich am Ende nur diese 5 Grundoperationen. Vereinigung, Differenz, Produkt, Selektion, Projektion. Wenn die Anfrage nur Vereinigung, Produkt, Selektion, Projektion enthält, dann ist sie monoton. Wenn sie auch Differenzen enthält, ist der einzige nicht monotone Operator in der Relationenalgebra, dann ist sie zumindest potenziell nicht monoton. Okay? Also in der Algebra kann man das ganz, ganz einfach beantworten, diese Frage, ob eine Query monoton ist oder nicht. In SQL ist es ein bisschen schwieriger. Und eben stand ja drüber, wir schauen uns jetzt nicht monotone Konstrukte in SQL an. Da gibt es natürlich viel mehr als nur diese fünf oder eine vergleichbare kleine Anzahl von Grundoperationen, sondern es gibt tonnenweise irgendwelche Klauseln, die wir noch gar nicht gesehen haben und vielleicht auch nie sehen werden im Verlauf der Vorlesung und der Übung. Ist also schwieriger zu beantworten. Aber ein paar davon können wir uns ja trotzdem anschauen. Wie wäre denn diese Anfrage, die ich eben zitiert habe, wer hat das Übungsblatt 2 noch nicht bearbeitet? Wie würde man denn sich vorstellen, dass das in der Algebra formuliert würde? Das können wir ja mal versuchen, das zu machen. Kann ich hier blättern? Ja. Also, ich schreibe es nochmal oben drüber. Wir hatten die Studierenden-Tabelle, Students mit Student-ID und weiteren Attributen, die uns jetzt nicht interessieren. Und wir hatten die Results-Tabelle, wo die Student-ID und die Aufgabennummer, und die bestand ja aus zwei Teilen, nämlich Category und Exercise Number, und dann irgendwelche Points drin standen. So, jetzt haben wir Algebra noch nicht wirklich geübt, aber Sie können ja gedanklich das auch in SQL formulieren, wenn Sie wollen. Wie machen wir das, wenn wir nachgucken wollen, welche Studenten haben die Aufgabe 2, Übungsblatt 2, also Category Ü? Hier muss ein Ü stehen und da muss eine 2 stehen. Ja, wer hat die Aufgabe schon bearbeitet und wer noch nicht? Wer die Aufgabe noch nicht bearbeitet hat, den gibt es als Studierenden. Es gibt also eine Zeile in der Studierendentabelle mit irgendeiner Student-ID, 0815. Es gibt aber in der anderen Tabelle, in der Results-Tabelle, keinen Eintrag mit der Student-ID 0815 und Category Ü und Exercise Number 2 und irgendwelchen Punkten, die uns nicht interessieren. Weil ohne Abgabe gibt es gar keinen Eintrag in dieser Tabelle. Also müssen wir auch nicht prüfen, ob die Punkte etwa größer 0 sind oder irgend sowas. Naja, wie können wir das machen? Hat jemand eine Idee, wie man es in SQL machen könnte? Also vielleicht machen wir es schrittweise. Wie kriegen wir denn raus, wer die Aufgabe 2 schon bearbeitet hat? Das müssten Sie mittlerweile eigentlich hinbekommen. Ich versuche es mal schnell hier unten drunter zu schreiben. Select Student ID from Students S, also machen wir S.Student ID. Jetzt schreibe ich es in der alten Art hin. Results R, where, also S.Student ID, das ist die Join-Bedingung, gleich R.Student ID, and male ich jetzt so hin, R.Category gleich Ü und R.Exercise Number gleich 2. Das ist es, oder? Jetzt kriegen wir alle Student-IDs von Studierenden, die die Übungsaufgabe 2 bearbeitet haben. Wenn wir nur an der Student-ID interessiert sind, hätten wir uns sogar den Join sparen können, weil die ID steht ja in der Results-Tabelle auch drin. Damit das Sinn macht, sagen wir, gut, wir wollen den Namen auch sehen. Last Name. So, dann ist der Join auch wirklich notwendig. Okay, also das sind alle Studierenden, die die Aufgabe 2 bearbeitet haben. Wie kriegen wir alle Studierenden, die die Aufgabe 2 nicht bearbeitet haben? Naja, eine Idee könnte sein, ich nehme mal eine andere Farbe und mache das aber dann danach auch gleich wieder weg. Eine Idee könnte sein, naja, hier steht Übungs-Category gleich Ü und Exercise Number gleich 2, ja, dann machen wir dadurch einfach ungleich, oder? Gut oder nicht gut? Was kriegen wir jetzt? Welche Studierenden? Soll ich nochmal die Tabellen zeigen? Ja, brauche ich jetzt nicht. Also da gab es 4 Studierende und so viele Übungsaufgaben und dann irgendwelche Einträge, wer welche Aufgabe bearbeitet hat. Welche Student-IDs kriegen wir hier raus? Nehmen wir an, eine war, glaube ich, Anne Smith, die hat noch nichts abgegeben. Kriegen wir die? Und dann gibt es einen Eintrag in der Students-Tabelle mit Student-ID 104 hatte die, glaube ich. Und in der Results-Tabelle gibt es keinen Eintrag mit 104. Kommt die also raus hier? Ja, ist einfach ja oder nein. Wer ist für ja? Kommt die raus, Anne Smith? Wer ist für nein? Kommt sie nicht raus? Alle anderen haben keine Ahnung. Warum kommt sie nicht raus? Genau. Also das ist eine Argumentation, die kann ja gar nicht rauskommen, weil wir in diesem Teil der Suchbedingungen fordern, dass die Student-ID in der Student-Tabelle dieselbe sein soll wie in irgendeinem Eintrag der Results-Tabelle. Aber da gibt es ja gar keinen Eintrag mit 104. Also finden wir nichts, also kommt die Studentin Anne Smith auch nicht heraus aus dieser Anfrage. Die, sagen wir mal, andere Begründung könnte sein, wir suchen hier, oder so könnte ich jetzt auch fragen, was kommt denn dann raus aus dieser Anfrage? Wir kriegen die IDs und Nachnamen aller Studierenden heraus, für die es einen Eintrag in der Results-Tabelle gibt, haben wir ja gerade argumentiert wegen dieser unterstrichenen Bedingung, der sich nicht auf die Übungsaufgabe 2 bezieht. Also ist das die Anfrage, die berechnet die Nummern und Namen aller Studenten, die irgendein anderes Übungsblatt oder irgendeine andere Aufgabe bearbeitet haben. Möglicherweise zusätzlich zum Übungsblatt 2. Also wenn Sie das Übungsblatt 1 und 2 bearbeitet haben und das steht auch schon drin in dieser Results-Tabelle, dann kommen Sie raus. Ja, obwohl Sie das Übungsblatt 2 bearbeitet haben, weil es gibt ja irgendeinen anderen Eintrag in der Results-Tabelle, der sich nicht auf das Übungsblatt 2 bezieht und trotzdem auf Ihre Student-ID sich bezieht. Und dann kommen Sie raus. Also das funktioniert so nicht. Habe ich ja auch schon angedroht, dass es nicht funktioniert. Jetzt machen wir das wieder weg, was falsch war. Wie könnten wir es denn machen? Na, eine Möglichkeit, und das ist sozusagen auch die, wie man es, wenn man das jetzt in Algebra übersetzen würde, wie man es auch in der Algebra machen könnte. Wir könnten sagen, naja, wir haben uns ja vorher davon überzeugt, dass diese Anfrage hier genau die Menge aller Student-IDs und Nachnamen berechnet, derjenigen Studenten, die die Übungsaufgabe 2 schon bearbeitet haben. Wenn wir interessiert sind an der Menge der Student-IDs und Nachnamen genau derjenigen Studenten, die hier nicht rauskommen, na ja, dann nehmen wir einfach die Differenz von allen Studenten-IDs und Nachnamen, die hier nicht rauskommen. Ja, und so kann man es auch tatsächlich in SQL hinschreiben. Ich schreibe es mal hier noch drüber. Das gehört dann dazu, zur selben Anfrage. Wir berechnen hier oben alle Student-IDs und Nachnamen aus der from Students S. Und dann machen wir die Differenz. Ja, die Differenz gibt es in SQL als Operator. Haben wir schon mal gesehen, das war dieses Except-Schlüsselwort. Also, wir berechnen die Menge aller Studierenden und nehmen diejenigen, die die Aufgabe 2 schon oder das Übungsblatt 2 schon bearbeitet haben, wieder weg. Und dann bleiben die übrig, die das noch nicht bearbeitet haben. Und dann sehen wir jetzt auch, wenn das jetzt nicht SQL wäre, sondern Algebra, dann würde sich Except 1:1 in Differenz übersetzen. Das ist also eine Algebra-Formulierung, Modulo SQL-Syntax, die die Differenz beinhaltet. Und nach dem, was ich vorher sagte, ist diese Anfrageformulierung nicht monoton. Da kann es also passieren, das muss nicht sein, das kann passieren, wenn wir die heute und morgen laufen lassen und zwischen heute und morgen wurden maximal irgendwelche zusätzlichen Einträge in Tabellen gemacht, dass wir trotzdem irgendwelche Daten, die wir heute rauskriegen, morgen nicht mehr rauskriegen. Okay, was ist jetzt in Gottes Namen so spannend an diesen nicht monotonen Anfragen? Naja, eines, was daran spannend ist, ist, dass es uns intellektuell typischerweise, muss man vorsichtig sagen, schwerer fällt, Anfragen zu formulieren, die nicht monoton sind, als Anfragen zu formulieren, die monoton sind. Okay, jetzt kann man lange drüber philosophieren oder die Psychologen fragen, warum das so ist. Offensichtlich haben wir ein Problem mit dieser Mengendifferenz oder dem, was dann in der Übersetzung auf die Mengendifferenz führt. Sie sehen hier, auf der nächsten Folie steht das dann, genau, hier steht das jetzt wieder so, remember our discussion in the algebra, hatten wir ja noch nicht, aber gerade eben habe ich sie mit Ihnen geführt, diese Diskussion. Es gibt so ein paar Konstrukte in natürlicher Sprache, die auf solche formalen Anfragesprachen übersetzt werden können, die uns aber typischerweise schwerer fallen in der Übersetzung. Und das sind solche Dinge wie, es gibt keinen oder alle oder Minimum, Maximum oder so. Zum Beispiel, wer hat für die Aufgabe, für das Übungsblatt 2 die meisten Punkte bekommen? Das ist auch ein Beispiel für eine nicht monotone Anfrage. Warum? Naja, als nächstes könnte ich in die Datenbank ein neues Ergebnis eintragen und jemand anders hat jetzt plötzlich mehr Punkte bekommen als ich bisher. Und dann bin es nicht mehr ich, der die meisten Punkte hat, sondern diese andere Person. Ja, oder wer hat alle Aufgaben schon bearbeitet, alle Übungsblätter? Ja, am Freitag stellt der Manuel Hotz ein neues Übungsblatt in die Datenbank und auf die Webseite und niemand hat es schon bearbeitet. Ja, dann kommt niemand mehr raus aus dieser Anfrage, wer hat alle Aufgaben schon bearbeitet, weil es eine neue Aufgabe gibt, die noch gar niemand Zeit hatte zu bearbeiten. Naja, und dergleichen mehr. Wir kommen auf diese Diskussion im Algebra-Kontext nochmal zurück mit diesen nicht monotonen Anfragen und da wird Ihnen das erst recht auffallen, dass es schwieriger ist, die zu formulieren in der Algebra, weil es nur diesen einen nicht monotonen Operator-Differenz gibt. Ja, und wir sehen dann Beispiele für Anfragen mit Differenz in Algebra, das ist typischerweise wirklich nicht so ganz einfach, das hinzuschreiben. Ja, das haben wir ja eben an diesem SQL-Beispiel auch schon gesehen. Es gibt halt, jedenfalls so wie ich es aufgeschrieben habe, war das nicht unmittelbar ein SQL-Konstrukt, mit dem das funktioniert, sondern wir hatten zwei SQL-Anfragen und die dann über diese Differenz verknüpft. Kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht schwieriger ist, als wenn es direkt ein Konstrukt in SQL gäbe, mit dem man das direkt umsetzen kann. Tatsächlich ist es so, SQL hat Konstrukte, die sozusagen von vornherein nicht monoton sind. Diese Exists- oder Not-Exists-Konstruktion ist eine davon, es gibt noch mehr. Was ist das jetzt wieder? Ich gehe nochmal auf eine Schreibfolie. Was wir bisher gesehen haben an SQL-Konstrukt, das war sowas wie Select und dann kommt hier irgendwas, ist im Moment nicht so von Interesse, from und dann irgendeine Relation mit irgendeiner Tupelvariablen oder Aliasname R und dann kam eine Where-Bedingung, also eine Suchbedingung. Ich schreibe mal hier hin Where-Condition, Condition. Und was war eine Condition? Da hatten wir sowas gesehen wie R. irgendein Attributname, Spaltenname, irgendein Vergleichsoperator, ich mache mal ein Theta dahin, und irgendein Wert, Value. Dieser Vergleichsoperator, das konnte sowas sein wie gleich oder ungleich oder kleiner gleich oder auch like, mit diesem Pattern-Matching auf Strings und so weiter. Also irgendwelche, da gibt es noch einen Haufen weiterer Vergleichsoperatoren. dieser Wert, mit dem wir ein Attribut vergleichen, sorry, jetzt muss ich mal hier schräg rübermalen, das konnte sowas sein wie eine Konstante. Ja, also zum Beispiel Student-ID gleich 104. Ja, das wäre sowas. S.Student-ID gleich 104. Dann wäre das eine Konstante. Das kann auch sowas sein wie R.B. Also wir vergleichen Select Stern from Student, where S.First gleich S.Last. Wer hat den gleichen Vor- wie Nachnamen? Ja, gibt es ja manchmal. Way oder sowas. Das ist ein Beispiel für so einen Vergleich, wo der Wert ein anderes Attribut derselben Tabelle ist. Wenn das hier noch weitergeht, dann kann das auch sowas sein wie S.C. Also R.StudentID gleich S.StudentID war auch eine, in dem Fall, Join-Bedingung, die man da hinschreiben kann in der Where-Klausel. Naja, und vielleicht gibt es noch ein paar Dinge mehr. Was jetzt mit diesem Exists gerade neu hinzukommt, ist sowas, dass wir, kann man das hochschieben? Kann man schon, aber da passiert nichts. Gut, also, dass wir auch Conditions der Form hinschreiben können, wie R.A, das hatten wir eben schon. Und jetzt mache ich hier wieder einen Vergleichsoperator Theta hin. Und hier schreibe ich jetzt nicht einfach Value hin, sondern hier schreibe ich hin Set of Values. Wir haben ja eine mengenorientierte Sprache, Relationenmodell arbeitet mit Mengen. Wir können auch einen skalaren Wert mit einer Menge vergleichen. Natürlich nicht auf Gleichheit. Ja, das würde ja schon an der Typprüfung scheitern. Aber wir könnten dann zum Beispiel hier sowas wie Element hinschreiben. Where Student-ID Element und dann muss halt eine Menge von möglichen Student-IDs kommen. Und das können wir machen. Also wir können zum Beispiel S.Student-ID, das heißt dann nicht Element-Symbol, sondern da gibt es natürlich ein Schlüsselwort für in. Und dann könnten wir hier sowas hinschreiben wie 101, 102, 106. Das ist korrekte SQL-Syntax, kann man so hinschreiben. Also wir können auch einen skalaren Wert mit diesem Element-Vergleichsoperator und einer Menge vergleichen. Und die Menge kann, wie hier, als konstante Menge angegeben werden. Oder das kann auch sein, hier kommt ein Select-From-Where-Block, der diese Menge berechnet. Oh, das ist neu. Das gibt es auch in der Algebra nicht. Also diese Elementvergleiche gibt es in der Algebra sowieso nicht. Die stellen sich bei Selektionen nur so skalare Vergleichsoperatoren vor. Aber wenn wir das ein bisschen weiterdenken, macht perfekt Sinn, könnte man sich gut vorstellen, dass das nützlich ist. Und jetzt könnten wir zum Beispiel, das ist eine gute Idee, die Anfrage von eben, und statt innen kann ich natürlich auch not in schreiben. Jetzt können wir die Anfrage von eben, wer hat die Aufgabe 2 noch nicht bearbeitet oder das Übungsblatt 2, die können wir jetzt auch anders formulieren, indem wir sagen, wir wollen die IDs und Nachnamen aller nicht S, sondern from, Student S. Wir wollen alle Studenten S und ihre IDs und Nachnamen sehen. Und jetzt nutzen wir so einen Elementvergleich. Wie könnte der aussehen? Nach dem, was ich da eben hingeschrieben habe. Soll ich nochmal zurückblättern? Also wir dürfen auch hinschreiben, Student-ID in und dann irgendeine Menge, entweder konstant oder über so ein Select from where. Ich fange mal an. Where S.Student-ID, wir suchen Studenten, die die Aufgabe 2 noch nicht bearbeitet haben. Also, ich habe die Vorstellung, das geht irgendwie mit not in und dann hier ein select from where. Wie müsste dieses select from where aussehen, was da jetzt steht in dieser Klammer? Was brauchen wir da? Zunächst mal inhaltlich. Also, wir suchen Studenten, die die Aufgabe 2 noch nicht bearbeitet haben. Und wir wollen das mit so einem Nicht-Element-Vergleich machen. Also wir wollen die IDs aller Studenten, die nicht in dieser noch zu berechnenden Menge vorkommen. Was muss das für eine Menge sein? Na, natürlich, damit es überhaupt typkorrekt ist, eine Menge von Student-IDs. Das ist ja ohnehin klar. Ja, sonst macht dieser Vergleich wenig Sinn. Also muss hier auch sowas stehen wie Select Student-ID from where. Was muss ich da jetzt suchen? Welche Student-IDs muss ich da innen drin suchen, damit die Anfrage funktioniert? Das müssen Sie ja nicht unbedingt mir jetzt in SQL beantworten, aber sozusagen inhaltlich können Sie mir das mit Sicherheit beantworten. Welche Student-IDs muss ich da berechnen? Wenn ich außen im äußeren Query-Block, das ist übrigens eine ganz normale Blockstruktur jetzt, wie in jeder anderen blockstrukturierten Programmiersprache auch, es gibt einen äußeren Block und einen inneren Block. Im inneren Block berechne ich IDs von Studenten, die was? Na, Sie wollten meine Stimme schonen, darf ich Sie erinnern? Naja, ich berechne doch da innen drinne die IDs von Studenten, die die Aufgabe 2 bearbeitet haben. Und wenn ich dann im äußeren Block Studenten suche, deren Nummer in diesem Ergebnis der inneren Menge des inneren Blocks nicht vorkommen, dann habe ich genau die, die ich suche, oder? Also, dann schreibe ich hier hin, from results, aus der Resultate-Tabelle, where, wie hießen die Attribute, Category gleich Übung and Exercise Number gleich 2. Also ich berechne in diesem Block hier, berechne ich die Nummern aller Studierenden, die die Aufgabe 2, das Übungsblatt 2 bearbeitet haben. Und dann gucke ich im äußeren Block, von allen Studenten lasse ich mir die geben, die in diesem inneren Block nicht vorkommen. Und das sind genau die, die diese Aufgabe noch nicht bearbeitet haben. Also, not in oder dieser Elementvergleich mit oder ohne not ist auch ein nicht monotoner, in dem Fall Vergleichsoperator bei SQL Where-Klauseln. Jetzt haben wir zwei Dinge gesehen. Einen so einen Operator, nämlich diesen Elementvergleich, und wir haben auch gesehen, was wir bislang noch gar nicht hatten, dass man in dieser Select-Klausel solche geschachtelten Blöcke von Select from Where's hinschreiben kann, sofern man die mit einem passenden Vergleichsoperator zu einer Bedingung macht. In der Where-Klausel müssen ja logische Suchbedingungen stehen, also Ausdrücke, die ich zu True oder False auswerten kann. Ja, und wenn ich da gleich, wenn ich da jetzt nur hinschreiben würde, where, Klammer auf, select student ID und so weiter, Klammer zu, dann kommt da eine Menge raus. Was soll das bedeuten? Eine Menge ist kein Prädikat, das ist nicht true oder false. Aber ich kann natürlich prüfen, ob irgendein Element in dieser Menge vorkommt. Oder ich kann auch prüfen, ob diese Menge leer ist oder nicht, zum Beispiel. Oder ob sie 5 Elemente enthält. Das wären alles gültige logische Bedingungen, aus denen ich also mit unter Verwendung eines geschachtelten SQL Select from Where Blocks eine Suchbedingung machen kann, also einen gültigen Ausdruck der Where-Klausel. Sie hatten eine Frage. Das sind runde, die sind eckig durch die Markierung geworden, die ich hinterher drum gemacht habe. Also das hier ist eine runde Klammer, ja, und hier auch. Und das andere war sozusagen Grafik-Markup hier auf dem Gemälde. Okay. Also, so würde das funktionieren können. Und hier sehen wir sowas jetzt auch in voller Schönheit ausformuliert. Ja, das ist fast dieselbe Anfrage. Wir suchen die Vor- und Nachnamen aller Studierenden S, für die diese Unteranfrage, und hier steht jetzt not exists, das ist der Vergleichsoperator, den würde man in der Mathematik so hinschreiben. Da würde auch diese Klammer stehen und dann stünde hier gleich leere Menge. Wie ich vorher sagte, ja, also man kann in so einem geschachtelten Query-Block ein mengenwertiges Ergebnis berechnen und eine Möglichkeit, aus einer Menge eine Bedingung zu machen, ist, wir prüfen, ob sie leer ist oder nicht. Not exists ist das Prädikat. Not exists, angewandt auf ein Anfrageergebnis, liefert wahr genau dann, wenn dieses Anfrageergebnis leer ist und liefert false, wenn die Anfrage eben nicht leer ist. Und analog natürlich, wenn ich das not weglasse bei dem exists. Das heißt, diese SQL-Anfrage berechnet die Vor- und Nachnamen aller Studenten, die noch keine Hausaufgabe bearbeitet haben. Ja, Category H waren die Hausaufgaben, Homeworks, und wir hier berechnen wir die Menge aller Resultate-Tupel, die sich auf irgendeine Hausaufgabe beziehen, und zwar eine Abgabe des Studenten, den wir da außen betrachten gerade, komme ich gleich noch drauf, und NotExists prüft dann, ob diese gerade berechnete Menge leer ist oder nicht. Und nur wenn sie leer ist, dann kommt dieser Student raus aus dieser Anfrage. Jetzt steckt hier noch etwas drin, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Deswegen ist auch hier diese Tupelvariable rot markiert und das da unten auch markiert. Eben sagte ich schon, SQL ist eine blockstrukturierte Programmiersprache oder Abfragesprache. Ja, und wie bei jeder blockstrukturierten Sprache darf ich aus einem inneren Block alle Variablen, die in einem umgebenden Block definiert sind, ansprechen. Ja, diese Aliasnamen von SQL, wie das S hier oder auch das R da, das sind Variablen. Nicht in der SQL-Terminologie, da heißen die anders, aber ich habe schon die ganze Zeit gesagt, das ist sowas wie eine Tupelvariable. Die wird hier außen oder die wird in einem From, in der From-Klausel von einem SQL-Statement deklariert. Ja, da wird festgelegt, S bezieht sich jetzt auf die Studententupel, die in dieser Anfrage, in diesem Anfrageblock betrachtet werden. Und jetzt kann ich in diesem Anfrageblock, also in der Where-Klausel, und zwar auch in einem in die Where-Klausel geschachtelten Block, diese Variable ansprechen. Ja, und da findet die ganz normale Variablenbindung sozusagen statt. Also wenn ich hier in diesem inneren Query-Block jetzt eine Zeile dieser Resultate-Tabelle nach der anderen anschaue, dann kann ich mir vorstellen, ich iteriere wirklich so sequenziell über diese Tabelle, prüfe, ob da Kategorie H drin steht und prüfe auch, ob die Student-ID, die da drin steht, in diesem Eintrag der Results-Tabelle, die gleiche ist wie die Students-ID, die ich da außen in diesem umgebenden Block gerade sozusagen festgehalten habe. Ja, da hilft mir jetzt diese Vorstellung, die hoffentlich nicht der Realität entspricht, aber meine Interpretation beflügelt, dass ich so eine SQL-Anfrage immer durch sequentielle Suche bearbeite. Na, ich iteriere hier in einer äußeren Schleife über alle Zeilen der Students-Tabelle, dann habe ich eine jeweils in der Hand, die nenne ich S, und dann starte ich die geschachtelte Schleife, die innere Schleife, und iteriere über die Resultate-Tabelle. Ja, dann habe ich zu jedem Zeitpunkt einen äußeren Eintrag der Students-Tabelle S und einen inneren Eintrag der Results-Tabelle R sozusagen gleichzeitig in der Hand im Rumpf der inneren Schleife. Und da kann ich jetzt unter anderem vergleichen, ob die beiden Student-IDs übereinstimmen. Gar kein Problem. Geht. Ja, Blockstruktur, Variablendeklaration, Scoping-Regeln, so wie Sie das aus jeder anderen Sprache kennen, so ist es auch in SQL. In der SQL-Terminologie steht es hier irgendwo, nee, auf dieser Folie steht es nicht, da nennt sich diese Konstruktion, wenn ich das wirklich tue, in einem solchen inneren Block eine Variable aus einem äußeren zu referenzieren, anzusprechen, dann nennt sich das eine sogenannte korrelierte Unteranfrage. Ja, dieser geschachtelte innere Query-Block ist dann eine korrelierte Unteranfrage. Unteranfrage ist einfach ein geschachtelter Query-Block, so wie der hier jetzt, runde Klammer auf, runde Klammer zu und innen drin steht Select from where. Wenn da wirklich eine Variable aus dem unmittelbar oder auch, das kann man ja beliebig tief schachteln, irgendeinem umgebenden Query-Block, wenn da wirklich eine angesprochen wird, dann ist auf diesem Level, in dieser Schachtelungsstufe, ist das eine korrelierte Unteranfrage. Wenn die da nicht angesprochen wird, ist es eine nicht korrelierte. Okay, also das ist einfach, so heißt das halt in SQL. Okay, das haben wir jetzt auch gesehen. Also, das war eine, ich schreibe es hier nochmal hin, Correlated Subquery. Ja, diese hier, die heißt korrelierte Unteranfrage, weil sie auf eine Variable eines umgebenden Select from Where Blocks Bezug nimmt. Okay. Also das ist auch eine Möglichkeit, mit exists oder not exists eine Menge, die in diesem Where-Block, also in der Suchbedingung, berechnet wird, dann auf leere Menge zu vergleichen, ob sie gleich oder ungleich ist. Es gibt noch weitere auf der Folie, wo so drauf stand, wie sind denn natürlichsprachliche Anfrageformulierungen, die dann mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest auf nicht monotone Anfrageformulierungen führen. Da stand sowas wie alle oder es gibt keine, es gibt oder es gibt keine, das war gerade so ein Beispiel. Ja, zeig mir alle Studenten, für die es keinen Eintrag in der Resultatetabelle gibt. Das war so ein Beispiel. Jetzt könnten wir sagen, naja, mit Negation und Existenzquantor, ratter, ratter, ratter in der Mathematik, not exists where not ist dasselbe wie for all. Also doppelte Negation, damit kann man eine Existenz in einen Allquantor oder umgekehrt umwandeln. Das ist nichts Neues für Sie. Ne? Nur nochmal zur Erinnerung. Da oben steht es auch nochmal. Also für alle x gilt phi ist dasselbe, wie wenn ich sage, es gibt kein x, für das phi nicht gilt. Also alle Vögel können fliegen, ist dasselbe wie, es gibt keinen Vogel, der nicht fliegen kann. Die Aussage ist falsch, weil es zum Beispiel Pinguine gibt. Aber egal, darum ging es ja nicht. Es ging nur darum, ob diese beiden Aussagen äquivalent sind, und das sind sie natürlich. Okay, das heißt, wenn wir schon gesehen haben, exists führt potenziell zumindest auf nicht monotone Anfragen, dann gilt das mit großer Wahrscheinlichkeit auch für den Allquantor, sofern er denn irgendwie vorhanden ist in SQL, weil man ja das eine in das andere umformulieren kann. Okay. Einen Allquantor gibt es zumindest in voller Schönheit, sprich in voller Allgemeinheit, in der Algebra sowieso nicht, da gibt es auch keinen Existenzquantor, aber den gibt es auch nicht in SQL. Ja, da ist dieses Schlüsselwort eben, das hieß zwar gerade exists, where not exists, das ist aber eigentlich kein Quantor. Habe ich ja nebendran geschrieben, das ist der Vergleich mit der leeren Menge. Also exists ein Element aus der Menge, hieß das ja. Oder Kardinalität der Menge ist größer oder eben gleich Null. Oder die Menge ist leer oder nicht leer. Also das ist nicht wirklich ein Existenzquantor. Man kann das zwar so formulieren, aber das ist jetzt zumindest nicht in der vollen Allgemeinheit. Und ein Allquantor gibt es in der vollen Allgemeinheit auch nicht. Es wäre ganz schön, wenn es die gäbe, beide, weil wir, wie man an dieser Kalkülformulierung sieht, und Sie haben die natürlich beim Lesen alle schon verstanden, weil man mit diesen Quantoren das ganz elegant hinschreiben kann. Ja, das ist jetzt ein anderes Beispiel. Wir suchen, das hatte ich vorher schon mal erwähnt, wer hat die meisten Punkte für die Hausaufgabe 1 bekommen? Das kann man, wenn man Quantoren hat, sehr schön und elegant hinschreiben. Das freut jeden, das freut das mathematische Herz eines jeden. Und das haben wir ja alle, so ein kleines, zumindest mathematisches Herz. Können wir so hinschreiben, wir suchen die, und wir wollen nicht wissen, wer das hat, sondern was die maximale Punktzahl ist. Also sagen wir, wir suchen eine Punktzahl von irgendeinem Eintrag X aus der Resultatetabelle, für den folgendes gilt. Dieser Eintrag X bezieht sich auf die Hausaufgabe 1, klar. Und jetzt kommt das. Was muss da stehen? Naja, alle Einträge aus der Resultatetabelle, die sich auf die Hausaufgabe 1 beziehen, haben höchstens die gleiche Punktzahl, aber niemals mehr. Ja, dann ist diese Punktzahl X die größte. Natürlich könnte es mehrere Abgaben mit der gleichen maximalen Punktzahl geben, dann wollen wir die alle sehen, aber es gibt jedenfalls keinen anderen Eintrag in der Resultatetabelle, der eine größere Punktzahl hat. Und genauso steht es da. Ja, also wir suchen X, einen Eintrag aus der Resultatetabelle, der sich auf die Hausaufgabe 1 bezieht. Wenn folgendes gilt, alle anderen Einträge der Resultatetabelle und andere in Klammern, weil derselbe ist natürlich auch nochmal dabei, alle Einträge der Resultatetabelle, die sich auf die Hausaufgabe 1 beziehen, haben höchstens die gleiche Punktzahl. Also y-Punktzahl ist kleiner gleich x-Punktzahl für alle y. Dann ist x unsere gesuchte Maximalpunktzahl. Naja, nach dem, was wir eben gesagt haben, wenn uns der Allquantor nicht gefällt, dann nehmen wir halt den Existenzquantor und negieren die Bedingungen. Die maximale Punktzahl ist nicht nur die, für die alle anderen Punktzahlen höchstens gleich groß sind, sondern die maximale Punktzahl ist auch diejenige, für die es keine gibt, die noch größer ist. Ja, kann man in natürlicher Sprache so formulieren und in Mathematik auch, hier steht es. Ja. Also x ist dann die größte Punktzahl für die Aufgabe 1, wenn es keine Punktzahl y gibt für die Aufgabe 1, die echt größer ist. Okay, also was lernen wir daraus? Sowas wie wir suchen den größten oder den kleinsten, könnte man schön mit Quantoren definieren. Nur leider, leider, wir lieben die Quantoren, aber SQL kennt sie nicht. Ah, too bad. Also müssen wir uns was anderes überlegen. Hier ist eine Möglichkeit, wie man das sonst aufschreiben kann. Und Sie sehen schon diese Geschichte mit den geschachtelten Unteranfragen, wenn Sie sich nur schon den Text dieser SQL-Anfrage anschauen. Am Anfang habe ich damit geprahlt, das ist so schön kompakt. Ja, also da hatten wir diese Schleife im Pseudocode gesehen und nebendran so ein einfaches SQL Select from Where. Und da habe ich gesagt, naja, das ist ganz toll, das ist viel kompakter, viel weniger fehleranfällig, fällt uns viel schneller ein. Wir schreiben nur auf, was wir ohnehin schon wissen, nämlich wir suchen die, was war das? Wir suchen den Angestellten mit dem Namen XY oder sowas. Und dann haben wir genau das hingeschrieben, nicht mehr und nicht weniger. Das ist jetzt hier die Argumentation vielleicht schon nicht mehr so hundertprozentig überzeugend. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Überzeugend wäre es dann, wenn ich Ihnen jetzt 3 Stunden Zeit gebe und sage, schreiben Sie mal ein Perl-Programm, was das berechnet. Ja, das wird nämlich irgendwie noch viel länger und wahrscheinlich hat es die Hälfte von Ihnen zumindest auf Anhieb nicht korrekt. Da kommt dann irgendwas raus, aber nicht das, was rauskommen sollte. Während zumindest ich mit dem Training, was ich mittlerweile habe, die Anfrage hoffentlich auf Anhieb richtig hinkriege. Ja, und auch keine halbe Stunde oder gar 3 Stunden dafür brauche. Sie brauchen noch ein bisschen länger, klar, und Sie kriegen sie auch nicht unbedingt auf Anhieb korrekt hin. Aber ja, das ist zumindest die Argumentationslinie, warum dieser Werbeblock für SQL immer noch gilt. Ja, es ist viel einfacher, als das auszuprogrammieren. Im Kern steht da ja immer noch nur das, was wir haben wollen. Nämlich wir wollen die Angaben über Vor-, Nachname und erreichte Punkte von Studenten S und ihren Resultaten X, dass es ihre sind, sehen wir hier an der Join-Bedingung. Dass sich die Resultate auf die Hausaufgabe 1 nach wie vor beziehen, das sehen wir hier. Aber jetzt wollen wir halt nicht alle Studenten, die die Hausaufgabe 1 bearbeitet haben, sondern nur solche, für die auch dieser zweite Teil der Bedingung erfüllt ist. Und was ist der zweite Teil der Bedingung? Ja, irgendeine Menge, die hier zwischen den geschweiften Klammern berechnet wird, muss leer sein. Not exists steht da. Ja, also es gibt keinen Eintrag, wie auch immer der da unten berechnet wird, der diese innere Suchbedingung erfüllt. Und was ist diese innere Suchbedingung? Naja, wir suchen so wie eben irgendwelche Resultate y, die sich auch auf die Hausaufgabe 1 beziehen und die echt mehr Punkte als x erreicht haben. Also genau das, was da eben hier unten stand. Ja, also diesen Relationenkalkülausdruck, den ich Ihnen jetzt so verkauft habe, als fällt die meinem mathematischen Herz spontan ein, ohne großes Nachdenken, das habe ich jetzt mehr oder weniger 1:1 in SQL übersetzt. Also gibt es in SQL doch den Existenzquantor? Naja, es gibt ihn zumindest in dieser eingeschränkten Form. Ich kann prüfen, ob es mindestens ein Element in dieser irgendwie berechneten Menge gibt. Also in diesem Sinne ist es schon ein Existenzquantor, aber einer, den ich halt nicht in voller Allgemeinheit anwenden kann. Sondern es ist dieser Vergleich mit der leeren Menge. Aber das geht immerhin. Ja, also jetzt haben wir ein weiteres Beispiel in SQL gesehen, wie man diese Anfragen oder solche Anfragen aufschreiben kann. Ohne Differenz, jetzt mit diesem leere Menge-Vergleich. Naja, und wenn wir es schon komplexer machen, dann machen wir es halt auch noch ein bisschen komplexer. Jetzt sehen wir ein Beispiel, wo dieses Block-Nesting von Select-from-Where-Blöcken halt zweimal angewendet ist. Also ich kann in einem Where-Block einer SQL-Anfrage eine geschachtelte Unteranfrage reinschreiben. Das ist der äußere Query-Block und die Where-Klausel fängt hier an bei dem N von Not Exists und ist da hinten bei der zweiten schließenden Klammer zu Ende. Ja, und die Bedingung lautet Not Exists, also gleich leere Menge, und dann wird hier zwischen diesen beiden äußeren Klammern irgendeine Menge berechnet mit einem Select-from-Where-Statement. Das liefert ja Mengen als Ergebnis. Also kann ich am Ende prüfen, ob die gelieferte Menge leer ist oder nicht. Wie wird diese Menge berechnet? Naja, da kommt halt ein Select-from-where-Block, der irgendwie eine in Anführungsstrichen normale Suchbedingung hat, nämlich Category H, und eine kompliziertere, die wieder so eine genestete SQL-Anfrage beinhaltet. Die lautet wieder and not exists und dann kommt Klammer auf, select from where, bla bla bla, die erste runde Klammer geschlossen. Das ist der innerste Query-Block. Also drei Schachtelungslevels hier. Und wir sehen etwa, dieser innerste Query-Block ist auch eine korrelierte Unteranfrage, denn wir nehmen, da ist die Laufvariable dieser inneren Schleife, wenn Sie so wollen, gedanklich. Das ist die Variable R. Wir nehmen aber auch auf die Variable S aus dem alleräußersten Query-Block-Bezug und auch auf die Variable E aus dem mittleren Query-Block. Ja, wieder ganz normale Blockstruktur, Scoping-Regeln, wie bekannt aus allen anderen Sprachen auch. Jeder innere Block kann auf Variablen aus jedem umgebenden Block Bezug nehmen. Okay. Und das war jetzt sowas wie, ja, das ist dieser sprachliche Altwantor, ja, wer hat alle Hausaufgaben schon bearbeitet? Ja, und die Frage, wie berechne ich das? Da unten steht es, Sie haben es vielleicht schon gelesen, ja, jemand, der alle Aufgaben schon bearbeitet hat, ist jemand, für den es keine Aufgabe gibt, die er noch nicht bearbeitet hat. Also da wenden wir diesen Trick, ersetze einen sprachlichen Allquantor durch einen sprachlichen Existenzquantor und doppelte Negation, den haben wir da angewendet. Weil man das dann sozusagen mehr oder weniger 1:1 in Gänsefüßchen in SQL übersetzen kann. Und die andere, die mit dem All, das kann man so nicht in SQL hinschreiben. Also diesen Trick, es gibt irgendeine nicht monotone, natürlich sprachliche Anfrageformulierung und Sie sollen das jetzt, egal ob in Algebra, Kalkül, SQL übersetzen, diesen Trick sollten Sie sich merken und häufig anwenden. Versuchen Sie mal, die Anfrage äquivalent in natürlicher Sprache umzuformulieren. Das ist natürlich eine nicht sehr zielgerichtete Suche. Wenn Sie Glück haben, fällt Ihnen eine äquivalente natürlichsprachliche Formulierung ein, für die Ihnen eine Übersetzung in Algebra, Kalkül, SQL, whatever, leichter fällt. Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass Ihnen das jetzt schon leicht fällt, viele diese natürlichsprachliche Formulierung in diese SQL-Formulierung zu übersetzen. Wenn Sie das aber öfters mal gemacht haben, und deswegen machen wir ja die Übungen, dann fällt Ihnen das wahrscheinlich irgendwann zumindest leichter. Ich könnte auch sagen, das geht, während diese natürlichsprachliche Formulierung irgendwie naheliegend 1:1 in SQL zu übersetzen, das geht gar nicht. Ja, nur über diesen Umweg. Wo waren wir gerade? Ja, jetzt haben wir diese geschachtelten Query-Blöcke gesehen. Wir haben exists und sowas für und in für Mengenvergleiche gesehen. Und jetzt sehen wir hier so ein Schlüsselwort all. Das ist ein gewisser Allquantor in SQL. Aber der ist wieder nicht so in voller Allgemeinheit. Immer noch das gleiche Beispiel. Wer hat für die Hausaufgabe 1 die meisten Punkte bekommen? Hier wollen wir jetzt nicht nur die Punkte wissen, sondern auch wer war es. Deswegen steht hier auch First Name, Last Name und die erreichte Punktzahl. Für alle Studenten S und ihre Resultate X, die sich auf die Hausaufgabe 1 beziehen, wo ihre Punktzahl größer gleich allen erreichten Punktzahlen für diese Aufgabe ist. Ja, so müsste man das in natürlicher Sprache lesen, was da steht. Also für genauer steht hier wieder in runden Klammern so eine geschachtelte Unteranfrage, die jetzt aber weder mit so einem leeren Mengevergleich noch mit einem Elementvergleich zu einem Prädikat gemacht wird, sondern das Prädikat, was hier steht, lautet, für alle Elemente dieser hier zu berechnenden Menge gilt, sie sind kleiner gleich diesem Element hier draußen oder diesem Wert da draußen. Ja, also in dieser eingeschränkten Form, jetzt würde ich gerne auf den Bildschirm schreiben, dann mache ich es halt hier irgendwie. In dieser eingeschränkten Form ist das schon ein Allquantor. Ich schreibe es mal hier an die Tafel. Da steht jetzt dieser Teil der Where-Bedingung. Und der lautet so, wir haben da irgendeine Menge, ich nenne die jetzt einfach M, in dieser Klammer, ja, dieses innere Select from Where. Und wir haben einen Vergleich, x.points, kleiner gleich, diese Menge, das geht natürlich nicht. Ja, ich kann nicht einen numerischen Wert mit einer Menge vergleichen, einfach so. Ich kann aber sowas hinschreiben, wie für alle klein m aus groß M gilt, und dann steht halt hier nicht direkt die Menge, sondern da steht dann jetzt m.points. Ja, also die Punktzahl der Elemente aus der inneren Menge, deswegen steht hier select y.points, also ich berechne eine Menge von Punktzahlen, die sich auf die Hausaufgabe 1 beziehen, also alle Punkte, die irgendwer für die Hausaufgabe 1 erreicht hat, kommen hier raus aus dieser Menge. Und jetzt suche ich solche Studenten und ihre Resultate x, wo die Punktzahl x größer gleich ist wie jedes Element aus dieser Menge. Also jedes m aus dieser Menge hat höchstens die gleiche Punktzahl, aber niemals eine größere. Da steht ja auch nicht kleiner gleich, sondern größer gleich auf der Folie. Sorry. Also hier muss natürlich auch größer gleich stehen. Ja, also die Punktzahl x, jetzt kann man sogar hier drauf zeigen, die Punktzahl x muss größer gleich sein, für jedes m muss größer gleich wie die Punktzahl m sein. Dann wollen wir dieses Resultat x und den Studenten s, auf den sich es bezieht, im Ergebnis sehen. Also doch so eine Art von Allquantor, aber eben nur in diesem eingeschränkten Kontext mit so einem Vergleichsoperator. Irgendein Vergleichsoperator und dann all. Und wir lesen das so, für alle Elemente dieser Menge, wenn ich die hier einsetze auf der rechten Seite von diesem Vergleichsoperator, muss diese Bedingung erfüllt sein. Für alle, wenn da all steht. Und es gibt auch ein any. Ich kann statt all auch any da hinschreiben, so wie irgendeins. Ja, dann ist es halt der Existenzquantor. Wenn ich jetzt hier hinschreibe, x points größer gleich any, select und so weiter, ja, dann habe ich eine ganz andere Bedeutung dieser Anfrage. Dann kriege ich halt alle Punktzahlen, für die es irgendjemanden gibt, der weniger Punkte hat. Ja, das muss aber nicht die größte Punktzahl sein, die größte erreichte. Ich kriege alle bis auf die kleinste Punktzahl. Okay. Da unten drunter steht, the use of größer gleich is important here. Ja klar, irgendein Vergleichsoperator muss da ja stehen. Das bezieht sich insbesondere auf das Gleichheitszeichen. Ja, würde ich da nur größer schreiben, alle Punkte, alle Resultate x, die größer, echt größer als alle, die ich hier berechne, sind, dann würde ich niemanden finden. Na, weil diese Punktzahl x, die kommt ja da drin auch vor in dieser Menge. Ich suche ja alle da hinten drin. Also kommt auch die größte erreichte Punktzahl in dieser Menge vor. Wenn ich also echt größer als alle hinschreibe, dann kommt niemand raus. Fällt jemand eine andere Möglichkeit ein, wie man das verhindern könnte, außer größer gleich dahin zu schreiben? Mir schoss es nämlich gerade durch den Kopf. Ja. Also das Problem ist ja, wenn ich hier größer hinschreibe und nicht größer gleich, dass die Punktzahl x, die hier außen verglichen wird, da innen drin auch vorkommt. Naja, das kann ich entweder jetzt beheben, indem ich hier größer gleich hinschreibe, oder ich muss dafür sorgen, dass diese Punktzahl x da innen drin nicht vorkommt. Wie kann ich das machen? Naja, ich könnte sagen zum Beispiel hier innen drin and y.studentid ungleich s.student-id. Ja, dann vergleiche ich es nur mit den Resultaten aller anderen Studierenden und nicht mit meinem eigenen Ergebnis. Ja, und dann kann ich auch größer dahin schreiben. Stimmt das? Genau. Okay, man sollte nicht immer auf das hören, was einem als erstes durch den Kopf schießt. Haben Sie jetzt bei mir erlebt. Ja, ich kann das mit allen Ergebnissen und den Punktzahlen der anderen Studierenden vergleichen. Wenn ich jetzt aber einer der Champions bin, der die Maximalpunktzahl erreicht hat, und ich bin aber nicht der einzige Champion, sondern es gibt auch noch andere, dann funktioniert es immer noch nicht. Ja, weil dann gibt es einen anderen, der die gleiche Punktzahl hat, und dann finde ich immer noch nicht raus, was ich rausfinden wollte. Okay. Also, statt all kann da auch any stehen, habe ich eben schon gesagt. Statt any kann auch some, das ist genau dasselbe. Also der eine schreibt halt lieber is gleich any und der andere is gleich some, ist egal. Und der übernächste schreibt lieber x in s statt x is gleich any s und das ist auch genau dasselbe. Ja, warum ist das genau dasselbe? Im einen Fall lautet die Bedingung dann, es gibt ein M-Element M, für das gilt X-Punkt, was auch immer ich da für ein Attribut gefragt habe und was ich auch immer, nehmen wir an, kleiner oder kleiner gleich, ich gefragt habe, M.A, das ist die Bedingung kleiner gleich any. Ja, also X.A kleiner gleich any und dann Klammer auf die Berechnung dieser Menge M, groß M. Also so übersetzt sich das in die Logik. Dann suche ich halt solche X, für die es irgendein M gibt, was genauso viel oder mehr Punkte erreicht hat. Okay? Warum ist das dasselbe? Halt, nehmen wir mal, ist gleich, nicht kleiner gleich. Also, ich suche solche X, deren A-Wert in dieser berechneten Menge auch vorkommt. Na, das ist offensichtlich dasselbe, als wenn ich hinschreibe, x.a kommt in dieser Menge m vor, wenn die Menge m überhaupt nur dieses Attribut a hat, die Zeilen dieser berechneten Menge m. Wenn die nur das Attribut a hat, oder ich nehme mal die Freiheit, das so hinzuschreiben, das ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt, dann, mir geht es ja nur um den Vergleich zwischen diesem Element, also dem in, x in s, bei Punkt 2 bin ich gerade, oder dieser Konstruktion. Es gibt in m, in groß m, irgendein klein m, das den gleichen a-Wert hat wie das x auf der linken Seite. Ja, das ist genau dieselbe Suchbedingung, als wenn ich fordere, dass das klein x in dieser Menge s vorkommt. Okay, das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, das ist so eine Typkorrektheits-Nebenbedingung, wenn ich sowas hinschreibe wie hier, irgendein Attribut, zum Beispiel x.points, irgendein Vergleichsoperator, any oder all, und dann irgendeine Anfrage. Dann ist das jetzt eine Typrestriktion, die da steht auf der nächsten Folie bezüglich dieser Anfrage. Na, ich vergleiche ja einen Wert, einen skalaren Wert, in dem Fall eine Punktzahl, mit jedem einzelnen Element aus dieser Menge. Also darf diese Menge auch nur Elemente enthalten, die aus einem skalaren Wert, in dem Fall einer Punktzahl, bestehen. Das heißt, die Select-Klausel einer geschachtelten Unteranfrage, die über so eine Konstruktion, Vergleichsoperator all oder any, zu einer Bedingung gemacht wird, die darf nur ein einzelnes Attribut in der Select-Klausel enthalten. Das wird dann mit dem Wert da draußen verglichen. Eigentlich klar. Ja, wenn ich sowas hinschreibe wie x Element m, dann muss m natürlich eine Menge sein, die vom Typ her x überhaupt enthalten könnte. Ja, es macht keinen Sinn zu fragen, ob 13 in der Menge aller Strings, was auch immer, vorhanden ist. Ja, ein String und eine numerische Konstante passt ja vom Typ gar nicht. Also es muss eine Menge über dem gleichen Typ sein, übersetzt sich hier in diese Restriktion. Es darf nur ein Attribut sein und das muss auch noch vom Typ dazu passen natürlich. Ja, wenn ich jetzt hier select y.name, gut, Resultate haben keine Namen, aber nehmen wir mal an, da gäbe es so einen Namen, so eine Namensspalte und dann würde ich hier eine Punktzahl und einen Namen vergleichen, das würde auch nicht funktionieren. Da gäbe einen Typfehler. In SQL heißt er wahrscheinlich ein bisschen anders als Typfehler, aber im Kern ist es einer. Okay, ich darf sogar, und darauf bezieht sich diese vierte Bemerkung, Ich blätter nochmal zurück. Ich dürfte auch sowas hinschreiben wie x.points größer gleich ohne all und dann Klammer auf eine Menge. Oder gleich oder ungleich. Dann steht da sowas wie skalarer Wert, skalarer Vergleichsoperator, Menge. Da würde jedes Typsystem sagen, du spinnst. Typfehler, geht ja gar nicht. Ich kann nicht einen Skalar und eine Menge miteinander vergleichen. SQL erlaubt das und macht sozusagen die automatische Typkonvertierung, und zwar von dieser Menge in das eine Element, das sie enthält, sofern die Menge nur ein Element enthält. Na, wenn diese berechnete Menge hier, diese geschachtelte Select from Where-Klausel, wenn die, wie in diesem Beispiel, mehrere Ergebnisse liefert, hier kommt ja jede Punktzahl raus für die Aufgabe 1, also viele im Allgemeinen, dann funktioniert das nicht. Ja, dann gibt es zur Laufzeit einen Typfehler. Wenn zur Laufzeit nach Berechnung dieser Anfrage klar wäre, es kommt genau eine Punktzahl heraus, dann ist das SQL-System großzügig und sagt, okay, diese Typkonvertierung mache ich automatisch. Aus dieser Menge mit einem Integer mache ich den einen Integer, der da drin steckt, und dann kann ich das mit einem skalaren Vergleichsoperator mit dieser Punktzahl da drüben vergleichen. Also SQL hat dynamische Typprüfung in diesem Sinne. Es wird zur Laufzeit entschieden, ob das ein Typfehler ist oder nicht, je nachdem, was aus dieser Anfrage rauskommt. Das würde Programmiersprachen Leute nicht glücklich machen. Die wollen immer gerne statische Typprüfung haben und nicht dynamische, aber es gibt halt auch andere Programmiersprachen, die das anders machen, und SQL ist an dieser Stelle so flexibel, wenn man das jetzt mal positiv formulieren will. Okay, das mit den Nullwerten, da kommen wir irgendwann später nochmal drauf zurück. Also hier sehen wir so ein Beispiel. Wer hat die maximal erreichbare Punktzahl für die Hausaufgabe erreicht? Da gab es diese andere Tabelle, die Exercises-Tabelle. Da steht für jede Aufgabe drin, wie viele Punkte gibt es denn überhaupt für die Aufgabe. Ja, und wenn wir jetzt nicht denjenigen suchen, der die höchste erreichte Punktzahl hatte, sondern wenn wir denjenigen suchen, der die maximal erreichbare Punktzahl auch tatsächlich erreicht hat, dann ist das eine Möglichkeit, das zu formulieren. Warum habe ich dieses Beispiel gewählt? Naja, weil es für jede Aufgabe, die ist ja über Category und Exercise Number eindeutig identifiziert, das ist der Schlüssel der Exercises-Tabelle, für jede Aufgabe gibt es genau eine Maximalpunktzahl. Also bei dieser geschachtelten SQL-Anfrage, da dürfen wir sicher sein, entweder gibt es diese Aufgabe 1 nicht, dann kommt da überhaupt nichts raus, oder es kommt genau eine erreichbare Punktzahl raus. Ja, und wenn die Datenbank konsistent ist, und das muss sie ja wegen der Fremdschlüsselbedingung sein, wir können ja keine Resultate in die Resultate-Tabelle mit Fremdschlüssel Category Exercise Number einpflegen, die es in der Exercises-Tabelle, wo das Primärschlüssel ist, gar nicht gibt. Ja, Vorteil dieser Fremdschlüsselbedingung. Deswegen können wir sicher sein, dass nicht 0 oder 1, sondern genau ein Ergebnis rauskommt. Und dann dürfen wir hier hinschreiben, die erreichte Punktzahl ist gleich der Menge der erreichbaren Punktzahlen, weil wir sicher sind, dass diese Menge einelementig ist und weil das SQL-System dann die notwendige Typkonvertierung automatisch macht. Okay. Ja, also so viel für den Augenblick zu diesen geschachtelten Unteranfragen. Jetzt haben wir gesehen, man kann in der Where-Klausel Nested Query Blocks, geschachtelte Unteranfragen, reinschreiben und die mit dieser Konstruktion Vergleiche auf leere Menge, empty, not empty, exists, not exists, sorry, oder mit in, not in, also Elementvergleich, oder mit arithmetischer Vergleichsoperator, any oder all und dann die Menge. So kann man aus einer geschachtelten Unteranfrage eine boolesche Bedingung machen. Okay. SQL erlaubt noch an anderen Stellen die Schachtelung von solchen Unteranfragen, beispielsweise in der From-Klausel steht hier oben drüber. Was ist die From-Klausel? Dass man da jetzt nicht mehr malen kann, ist blöd. Wie muss ich mir das vorstellen? was ich da jetzt gerne gemalt hätte und hier halt jetzt an die Tafel male, ist sowas wie, wir hatten in der Algebra darüber gesprochen, operatorbasierte Sprache, wie jede andere Expression Language, operatorbasierte Sprache. Ich kann einen Operator auf irgendeinen ein oder zwei Operanden anwenden, mache eine Klammer drum und wende den nächsten Operator drauf an. Da kennen wir alle aus der Arithmetik, wie sowas wie 1 plus 2 oder 1, 1 ist der Plus ist der Operator, 1 sind die Operanden, jetzt mache ich hier eine Klammer drum, dann kommt der nächste Operator mal 2. No magic, alles gut. Das kann ich in der Relationenalgebra auch. Also ich kann sagen, ich nehme irgendeine Tabelle R als Operand, eine Relation für irgendeine zum Beispiel Selektionsbedingung. Attribut A soll den Wert 5 enthalten, ja, wenn A ein Attribut der Relation R ist. Und jetzt mache ich das, was ich ja auch gemacht habe, Klammer drum und sage dann, und von denen zeigt mir die Werte in der Spalte B, projiziere das auf B. Und dann mache ich eine Klammer drum und dann kommt der nächste Operator und so weiter. So, SQL kann das auch. Ich habe letzte Woche gesagt, SQL ist zunächst mal nicht so wirklich operatorbasiert, sondern hat diese Select from Where und dann gibt es halt noch ein paar mehr Klauseln. Einige haben wir schon gesehen, wie Order By zum Beispiel. Uns kommen noch welche. Da hat man versucht, in dieses eine Select from Where-Konstrukt möglichst alle Query-Funktionalität reinzupacken. Ja, das geht aber natürlich immer nur begrenzt, sonst hätte man da 1001 Klausel in so einem Select from Where-Block. Und es gibt eben auch die Möglichkeit zu sagen, es gibt so einen Select from Where-Block, wir machen wieder eine Runde, wie eben schon, Klammer drum. Und was wir bereits gesehen haben, man kann das in der Where-Klausel machen. Ja, das war das, was wir eben gerade hatten. Da muss man aber daraus irgendwie eine Bedingung machen, zum Beispiel gleich leere Menge. Also not exists. Der Select from Where-Block hat auch die From-Klausel und da haben wir eigentlich sowas schon mal gesehen. Da darf nämlich stehen der Name einer Tabelle mit oder ohne Tupelvariable. Da darf durch Komma getrennt, dürfen da auch mehrere Tabellen stehen. Dann haben wir schon gesagt, das ist sowas wie das Produkt in der Algebra. Also wir betrachten alle Kombinationen von R- und S-Tupeln. Typischerweise steht in der Where-Klausel dann irgendwie, wie die zusammenpassen müssen, also die Join-Bedingung. Wir hatten aber auch gesehen, da kann auch sowas stehen wie Natural Join. Ja, und Natural Join ist jetzt nicht nur ein Schlüsselwort, zwei Schlüsselwörter in SQL, sondern das ist eigentlich ein Operator. Ja, und wir schreiben Operator, einen zweistelligen Operator, Infix-Notation zwischen zwei Argumente und machen eine Klammer drum. Das kann SQL auch. Und statt Natural Join oder irgendwas andere Operatoren, kann hier eben auch ein Select from Where-Block stehen. Ja, und das ist dann jetzt wirklich das, was wir in der Algebra auch machen. Initial nehmen wir gespeicherte Relationen oder Tabellen, wenden irgendwelche Operatoren drauf an, in der SQL also Select from Where-Anfragen, machen eine Klammer drum und dann kommt der nächste Operator, also die nächste Select from Where-Anfrage. Das kann SQL auch. Also wir können also auch from, Klammer auf, Select from Where und typischerweise oder sinnvollerweise steht dann auch eine Tupelvariable T dahinter. Muss nicht zwingend, kommt drauf an, was wir dann noch machen wollen damit, aber das ist normalerweise sinnvoll, dass wir das dann auch wirklich machen. Also einfach nur T oder RST. Und das ist das, um das es hier geht, auf dieser Folie. Man kann also auch in SQL, hier sehen wir ein Beispiel, in der From-Klausel, Klammer auf und irgendwann später mal Klammer zu, typischerweise mit so einer Tupelvariablen RSX. Und dann kommt hier irgendein Select from Where, beliebig kompliziert. Inklusive geschachtelter Unteranfragen in der From- oder Where-Klausel oder beidem, alles ist möglich. Also in diesem Sinne, und deswegen stand da auf der vorherigen Folie drauf, da geht es um orthogonales SQL. Wahrscheinlich hat der Michael Groß-Niklaus das in der anderen Vorlesung auch schon erwähnt, in der Konzepte der Programmierung, dass wir uns eigentlich immer orthogonale Sprachen wünschen. Jetzt Orthogonalität, wenn Sie an die Geometrie denken, dann hat das was mit senkrecht aufeinanderstehen zu tun. Oder in der linearen Algebra, linear unabhängig voneinander, Vektoren, die sind dann orthogonal. Es fällt nicht so ganz leicht, das sofort auf Programmiersprachen zu übertragen. Was damit gemeint ist, eine Sprache, Programmiersprache, nennen die Informatiker dann orthogonal, wenn ich ihre Konstrukte, da wo es vom Typ her passt, beliebig kombinieren kann. Ja, also häufig wendet man es auf das Typsystem der Programmiersprache an. Ja, also wenn eine Programmiersprache irgendwelche Basisdatentypen, keine Ahnung, Boolean, Integers, Long Integers, Reals, was auch immer, an Basisdatentypen anbietet und irgendwelche Typkonstruktoren anbietet, zum Beispiel eine Struktur, also sowas wie ein Rekord aus irgendwelchen Feldern oder ein Array von Integers oder Array von irgendwas, und an dem irgendwas hängt die Orthogonalität. Also wenn es einen Typkonstruktor Array gibt, dann ist die Sprache in Bezug auf diesen Typkonstruktor orthogonal, genau dann, wenn ich Arrays von irgendwas bilden darf. Oder Variablen mit dem Typ Array von irgendwas deklarieren und nicht nur Array von Basisdatentypen oder nur Arrays über Integers oder nur Arrays über Arrays und Basisdatentypen und nicht Arrays über Strukturen oder Strukturen, die auch Arrays enthalten. Wenn ich also die Typkonstruktoren beliebig kombinieren kann, dann sage ich, das Typ, die Sprache oder das Typsystem der Sprache ist orthogonal. Ich kann alles mit allem irgendwie kombinieren. Was bedeutet das für diesen Operatorteil der Sprache, also nicht den Typteil? Naja, wenn ich einen Operator habe, wie zum Beispiel in der Algebra die Selektion, die ich auf jede Relation anwenden darf, und wenn jeder Algebra-Operator mir als Ergebnis wieder eine Relation liefert, dann darf ich auch eine Selektion auf das Ergebnis jedes anderen oder auch gleichen Algebra-Operators anwenden. Also die Algebra ist eine vollständig orthogonale Sprache, immer da, wo als Operand eine Relation gefordert ist, kann auch ein beliebig komplizierter Algebra-Ausdruck stehen. Und wenn wir das jetzt auf SQL übertragen, dann müssten wir sagen, überall da, nämlich in der From-Klausel, wo eine Relation stehen darf, from R, darf auch ein beliebig komplizierter SQL-Ausdruck stehen, weil SQL-Ausdrücke ja immer Relationen, also Tabellen als Ergebnis liefern. Wenn das so ist, und realistischerweise muss ich sagen, wenn das so wäre, dann wäre SQL auch vollständig orthogonal. Ist es nicht wirklich. Es gibt einige Einschränkungen. Also in dieser runden Klammer hier, der From-Klausel, da darf nicht beliebiges SQL stehen. Also beliebiges SQL sowieso nicht, sondern beliebige Select from Wheres, aber auch nicht wirklich beliebige, manche dürfen da nicht stehen. In der Where-Klausel hatten wir ja eben auch schon Where und dann irgendwie, Klammer auf, Select from Where, da darf auch nicht beliebiges SQL stehen. Fast beliebiges, aber nicht ganz beliebiges. Ja, eine oder die prominenteste Einschränkung ist die, SQL hat diese Mengenoperatoren, wir haben heute schon einen gesehen, ganz am Anfang, except für die Differenz, und so gibt es auch Union und Difference ist ja except, was fehlt noch? Der Durchschnitt. Intersect heißt der in SQL, die Intersection, der Durchschnitt. Diese drei Mengenoperatoren darf ich in SQL verwenden. Die können dann zwischen, so wie wir es heute am Anfang gesehen haben, zwischen zwei Select from Where Klauseln dürfen die stehen. Aber nur auf dem äußersten Level, nicht in irgendwelchen geschachtelten Blöcken. Also weder in der Where-Klausel darf ich jetzt hinschreiben, Klammer auf, Select from Where, Klammer zu, Union, Klammer auf, Select from Where, Klammer zu, geht nicht. Ist nicht vorgesehen in SQL. Und auch nicht in der From-Klausel. Also auch in dieser runden Klammer dürfen diese Mengenoperatoren Union Intersect Except von SQL nicht verwendet werden. Die Mengenoperation nur auf dem äußersten Query-Level und nicht in geschachtelten Unteranfragen. Das ist die Haupteinschränkung bezüglich der orthogonalen Kombinierbarkeit von Select from Wares, die noch übrig geblieben ist in SQL. Als SQL am Anfang die Standardisierung begonnen wurde, das stand auch irgendwo oben drüber, oder? Ja, hier steht's. SQL, also Standardversionen von SQL vor 1992. Jetzt können Sie sagen, ja, ist wieder irgendwie, da erzählt wieder der Opa was. Das ist ja uralt. Also jedenfalls die ersten SQL-Versionen haben das ziemlich stark eingeschränkt. Da gab es dieses Klammer auf in der From-Klausel überhaupt nicht. Und es gibt auch immer noch SQL-Systeme, die das nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, erlauben. Die guten, und Postgres gehört zu den guten in diesem Sinne, die erlauben das mittlerweile. Ja, wie gesagt, der SQL 92 Standard, das ist der, der in den Lehrbüchern immer SQL 2 heißt, der hat das erstmals in der Standardisierung eingeführt, dass man das darf. Diese Version des Standards hatte irgendwie drei Levels von Standardkonformität und die volle SQL 92 Konformität hat das bereits beinhaltet. In der Umsetzung in einigen Systemen hat es sehr lange gedauert, zum Teil dauert es sogar noch an. Wie gesagt, aber das ist in diesem Sinne eins der neueren SQL-Features, wenn Sie so wollen. Okay, das ist der Punkt, wieso das jedenfalls hier besonders erwähnt wird. Ansonsten, zumindest wenn wir von der Algebra gekommen wären, was wir ja jetzt nicht mehr so wirklich gemacht haben, dann wäre das irgendwie ganz naheliegend gewesen, dass an den Stellen in SQL, wo der Name einer Tabelle steht, auch Klammer auf und irgendeine Anfrage Klammer zu stehen kann. Ja, das ist irgendwie das Naheliegende für uns. Okay. Es gibt noch was anderes. Das ist auch nichts Besonderes. Hatten Sie schon Let-Konstruktionen in der deklarativen Programmierung? Ich weiß nicht, wann sind Sie überhaupt schon bei Haskell? Ja oder nein? Haskell? Nie gehört. Okay, dann sind Sie da noch nicht. Also, das gibt es ja in vielen Programmiersprachen. Sie werden das in Haskell auch sehen. Man kann sozusagen sich vorab irgendwie Abkürzungen definieren. Also wie Sie das aus der Mathematik auch kennen. Sei f die Funktion bla 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 und dann kommt irgendwas, was f verwendet. So ist es hier in SQL auch. Also sei x diese Anfrage, die hier anfängt und da zu Ende ist. Da. Und dann kommt die eigentliche Anfrage, die dieses x verwendet. Na, das ist diese with-Konstruktion. Das ist original das, was in Haskell let heißt. Let x gleich irgendwas und dann kommt irgendwas, was x verwendet. Und so ist das hier eben auch. Also wir berechnen hier irgendein Anfrageergebnis mit dieser Select from Where Anfrage, nennen das Ergebnis x und verwenden dieses x dann. Also dann steht hier eben nicht mehr from, Klammer auf und dieser ganze Schmonsens, sondern den haben wir halt sozusagen vor dieses Select from Where gezogen, um die Übersichtlichkeit, die Lesbarkeit für uns zu erhöhen. Das ist jetzt nicht wirklich irgendwas Berauschendes. Das hilft einfach in der Lesbarkeit der Anfragen, weil wir dann nicht so einen geschachtelten Query-Block haben, sondern manches nach draußen ziehen können mit dieser With-Klausel. Das wird uns wieder begegnen, steht hier unten bei der Formulierung von rekursiven Anfragen. Rekursive Anfragen, da müsste es jetzt rattern, das waren diese Ancestor-Geschichten zum Beispiel oder Wegesuche in Graphen. Okay, ich muss mal auf die Uhr schielen, na, die Zeit ist um. Na gut, dann war es das für heute. Vielen Dank, wir sehen uns nächste Woche wieder. Leider gibt es da schon wieder einen Feiertag, also sehen wir uns nur am Dienstag nächste Woche. Bis dahin, tschüss.